Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen: Finanzkrise. Die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds appelliert an die Europäer. Sie sollen schnell den Rettungsschirm vergrößern. Saudisches Revolutionchen. Der König verspricht den Frauen das Wahlrecht in 4 Jahren. Der Kanton Schaffhausen schafft die Pauschalsteuer für reiche Ausländer ab. Und als Eintrittsbillett eine Ordnungsbuße. Reportage von einer illegalen Party in Zürich. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Karin Pritsch mit den Nachrichten.
Zum Abschluss der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington zeigte sich IWF-Chefin Christine Lagarde in Bezug auf die Schuldenkrise zuversichtlich. Beim Abbau der Schulden sei bereits vieles in die Wege geleitet worden, wie auch bei der besseren Kapitalausstattung der Banken. Nun gehe es darum, die Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen, heißt es in einer Mitteilung des IWF. Die Schwellen- und Entwicklungsländer sind gemäß dem IWF der Schlüssel für eine wirkungsvolle globale Antwort auf die gegenwärtigen Krisen. Im Kanton Schaffhausen wird die Pauschalsteuer für reiche Ausländer abgeschafft. In der kantonalen Abstimmung gab es knapp 54% Ja-Stimmen zur Volksinitiative der Linksparteien. Ausschlaggebend war das Ergebnis in der Stadt Schaffhausen. Schaffhausen ist nach Zürich der 2. Kanton, der die Pauschalsteuer für reiche Ausländer abschafft. Klar gut geheißen wurde der Kredit von 75 Millionen Franken für den Bau einer S-Bahn. Rapperswil-Jona will nichts wissen von einem Tunnelprojekt zur Entlastung des Verkehrs. Das Stimmvolk hat das 650-Millionen-Projekt mit 54% der Stimmen abgelehnt. Gegen das Straßenprojekt hatten der VCS, Grüne und die Interessensgruppe Mobilität das Referendum ergriffen. Im Tessin steht die Fusion von 7 Gemeinden am Lago Maggiore zu einem Gross-Locarno auf wackeligen Beinen. Bei der nicht bindenden Abstimmung sagten 60% der Stimmenden Ja zur Fusion. Aber nur 2 von 7 Gemeinden wollen den Anschluss an Locarno. Nun muss der Kanton entscheiden, ob die Gemeinden zu einem Gross-Locarno zwangsfusioniert werden oder nicht. Im streng islamischen Saudi-Arabien dürfen die Frauen künftig wählen gehen. Das entschied König Abdullah. Vor dem Parlament sagte er, die Frauen hätten in der Geschichte des Islam eine wichtige Rolle gespielt. Betroffen sind die Kommunalwahlen, bei denen auch die Stimmen der Frauen künftig zählen werden. Die Mitglieder des Parlaments werden weiterhin allein vom König bestimmt. In der libyschen Hauptstadt Tripolis ist ein Massengrab entdeckt worden, das meldet die libysche Übergangsregierung. Im Grab sollen mehr als 1200 Leichen sein. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich bei den Toten um Opfer eines Massakers im Gefängnis Abu Salim handelt. Dort sollen vor 15 Jahren viele Inhaftierte umgebracht worden sein. Im Gefängnis waren während des Gaddafi-Regimes viele Oppositionelle gefangen. Bei einer Reihe von Anschlägen sind in Irak 12 Menschen getötet worden. Die erste Bombe sei in einem Auto versteckt gewesen, das vor einem Passbüro in Kerbala gestanden sei. Das teilt die Polizei mit. 2 weitere Bomben seien beim Eintreffen der Rettungskräfte explodiert. Die Stadt Kerbala ist den Schiiten heilig und liegt 80 Kilometer südwestlich von Bagdad. Papst Benedikt XVI. Hat sich zum Abschluss seines Deutschlandbesuchs klar gegen eine Modernisierung der katholischen Kirche ausgesprochen. Die Kirche dürfe sich nicht der Gegenwart anpassen, sondern müsse mehr auf Distanz zur Gesellschaft gehen. Das verlangte er vor 100.000 Gläubigen im süddeutschen Freiburg im Breisgau. Dort hielt er eine Messe. In seiner Predigt rief er die deutschen Katholiken zudem zu absoluter Papsttreue auf. Die spanische Region Katalonien verabschiedet sich an diesem Wochenende vom Stierkampf. Zurzeit findet der letzte Stierkampf in der Region statt, und zwar in der Arena Monumental in Barcelona. Das Regionalparlament Kataloniens hatte das Stierkampfverbot im Juli 2010 beschlossen. Die konservative Volkspartei bekämpft das Verbot beim spanischen Verfassungsgericht. Fußball, Rats und Formel 1 sind unsere drei großen Themen im Sport. Michel Schönbechler.
Der FC Luzern hat seinen Vorsprung in der Tabelle ausgebaut. Die Zentralschweizer gewannen in der 10. Runde der Super League gegen Sion mit 2:0. Hakan Yakin in der 18. Minute und Michel Renkli in der Nachspielzeit verwerteten jeweils einen Foulpenalty. Luzern hat in der Tabelle nun 6 Punkte Vorsprung auf die Berner Young Boys. Die Grasshoppers verloren zum 4. Mal in Serie 2:0. Sie unterlagen Xamax mit 0:1. Der ehemalige GC-Spieler Haris Seferovic erzielte in der 75. Minute das Tor für die Neuenburger. Und Lausanne und Servet trennten sich 0:0 unentschieden. An der Radweltmeisterschaft in Kopenhagen hat Fabian Cancellara im Straßenrennen das Podest nur knapp verpasst. Er unterlag im Fotofinish dem Deutschen André Greipel. Der Brite Mark Cavendish gewann das Rennen vor Matthew Goss aus Australien. Dem Formel-1-Piloten Sebastian Vettel fehlt nur noch ein Punkt für den Weltmeistertitel. Der deutsche Red Bull-Renault-Pilot gewann das Nachtrennen von Singapur vor Jenson Button und Mark Webber. Sergio Perez holte als 10. einen WM-Punkt für das Sauber-Team. Sein Teamkollege Kamui Kobayashi wurde 14. Der Schweizer Toro Rosso-Ferrari-Pilot Sébastien Buemi fuhr auf den 12. Platz.
Michel Schönbechler. Das Wetter. Morgen Montag hat es am Vormittag ein paar Nebelfelder über dem Mittelland. Diese lösen sich aber bald auf und dann scheint überall die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 und 25 Grad. Auch am Dienstag bleibt es meist sonnig. Über dem Mittelland hat es am Vormittag einige Hochnebelfelder und ganz im Norden liegen hohe Wolkenfelder. Die Temperatur erreicht erneut 20 bis 25 Grad.
Die alten Industriestaaten wollen Hilfe und die neuen Schwellenstaaten mehr Gewicht, verkehrte Welt im Währungsfonds. Dann arabischer Frühling von oben, der saudische König verspricht den Frauen ein bisschen Wahlrecht. Was geht vor am Mubarak-Prozess? Ägypten fragt sich. Und dann gehen wir noch an die Party in Zürich, ganz illegal und ganz gemütlich.
Es ist ein falsches Bild, das vermittelt wird durch falsche Leute. Illegal heisst für uns nicht Randale, sondern ist einfach eine freie Partykultur. Ein schönes Zusammenkommen.
Und in der Sendung International gleich nach diesem Echo der Zeit Österreichs Rechtspopulisten im Aufwind. Die Finanzmärkte beendeten eine weitere Woche stark im Minus. Noch immer wird das Szenario eines griechischen Bankrotts herumgeboten. Noch immer fehlt das Vertrauen in die Rezepte der Politiker. Man zählt nicht mehr die Krisentreffen. Auch die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds am Wochenende wurde dazu. 24 Länder gehören dem Leitungsgremium der Organisation an, darunter die Schweiz. Und der Währungsfonds ist mit seinen Notkrediten zu einer Art Feuerwehr gegen Finanzkrisen geworden. Die neue Chefin der Organisation, Christine Lagarde, warnte in Washington eindringlich und zeigte sich dann doch zuversichtlich.
I certainly myself was very strongly encouraged by the purpose, the determination, the sense of absolute urgency that was shared amongst the membership.
Es gebe nun ein Bewusstsein für die Dringlichkeit der Lage und den Willen zu handeln, was sie ermutige, sagte Lagarde zum Abschluss. Unsere Wirtschaftschefin Barbara Wittmer hat die Jahrestagung in Washington verfolgt. Ich fragte sie, was Lagarde sagt, ist das mehr als Zweckoptimismus?
Ich würde doch sagen, es ist vor allem Zweckoptimismus, denn die angereisten Finanzminister und Notenbankchefs sind nicht wirklich vorwärts gekommen. Es gab keine neuen Beschlüsse zur Lösung der europäischen Schuldenkrise. Als Erfolg kann man vielleicht sagen, es hat jetzt auch der Letzte gemerkt, dass die Lage sehr ernst ist. Die europäischen Schuldenprobleme sind dringlich und es war dann auch so etwas wie Wille zu spüren, dass man den europäischen Banken notfalls helfen würde, falls ihre Reserven für Polster wegschmelzen würden wegen den Problemen mit den europäischen Staatspapieren. Denn alle wissen, ohne funktionierendes Kreditwesen würde dann ganz schnell gar nichts mehr gehen.
Zum Währungsfonds gehören auch einige dieser mächtigen inzwischen Schwellenstaaten, China, Brasilien. Es hieß allenfalls, käme Hilfe von diesen. Gibt es diese Hilfe?
Nein, diese Hilfe gibt es nicht. Es gab gewisse Signale, dass die vielleicht im großen Stil europäische Staatsanleihen kaufen wollten, aber diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Sie haben Europa gedrängt, vorwärts zu machen. Zum Beispiel der brasilianische Finanzminister hat sich nicht zurückgehalten an der Kritik mit dem europäischen Krisenmanagement. Die BRIC-Staaten drängen Europa, man müsse jetzt den Rettungsschirm vergrößern und flexibler ausgestalten, so wie man das eben im Juli abgemacht habe. Aber noch müssen diverse Parlamente diesem Beschluss zustimmen.
Noch muss zugestimmt werden, sagen Sie. Wie sind die Aussichten denn, dass die Europäer tatsächlich bald diesen größeren Rettungsschirm aufspannen können?
Also die Europäer machen hier in Washington einen zwiespältigen Eindruck. Zum einen kamen von überall her Beruhigungspillen, zum Beispiel der deutsche Finanzminister Schäuble, der hat gesagt, man würde den permanenten Rettungsschirm eventuell schon etwas früher aufspannen als ursprünglich geplant. Aber es gab auch gegenteilige Äußerungen, so zum Beispiel die Äußerung eines holländischen Notenbankers, der laut über die Möglichkeit eines Staatsbankrotts nachgedacht hat. Und das hat natürlich wahnsinnig geschadet und auch einen sehr zwiespältigen Eindruck gemacht und verunsichert die Investoren an den Finanzmärkten sicher zusätzlich.
Was ist Ihr Eindruck, was ist von diesen eben nicht abbrechenden Gerüchten zu halten, dass es allenfalls eben doch zu einem Bankrott Griechenlands kommen könnte und das ja vielleicht sogar die beste Option sei im Augenblick?
Also solche Gerüchte oder solche Aussagen von Seiten von Politikern oder Notenbanken, die schaden dem ganzen Glauben an die Politik. Das heißt, die Investoren werden noch zurückhaltender, die Krisenbewältigung kostet noch mehr und das Szenario, Griechenland pleite gehen zu lassen, war hier in Washington eigentlich kein Szenario, denn man weiß, viele Banken würden das nicht überleben. Sie würden einander noch größer misstrauen und die ganze Finanzmarktstabilität könnte global bedroht sein. So gesehen, glaube ich, eher weiter wursteln ist trotzdem die bessere Lösung.
Unter den Ländern, die in Washington vertreten waren, im Leitungsgremium des Währungsfonds ist auch die Schweiz. Wie hat sie sich positioniert?
Bundesrätin Widmer-Schlumpf hat an der Abschlusskonferenz IWF-Chefin Lagarde gelobt. Sie hat gesagt, sie dränge vorwärts. Und Bundesrätin Widmer-Schlumpf hat auch gesagt, es haben diverse interessante Gespräche stattgefunden am Rande der Tagung. Unter anderem mit dem italienischen Finanzminister habe man über ein mögliches Doppelbesteuerungsabkommen gesprochen. Was mich erstaunt hat, ist, dass es offenbar keine Kritik gab an der Schweiz wegen ihrer Wechselkurspolitik. Die Schweizer Nationalbank schwächt ja künstlich den Franken. Das ist eigentlich etwas, was man im Rahmen des IWFs nicht gerne sieht. Aber offenbar ist es der Schweiz gelungen, zu erklären, dass die Schweizer Verhältnisse eben ein Spezialfall seien und dass man deshalb zu diesem Mittel greifen müsse.
Die Einschätzungen aus Washington. Die alten Industriestaaten dominieren also weiterhin die Jahrestagung des Währungsfonds, doch neuerdings als Problemzone. Die Gewichte verschieben sich. Die einstige Peripherie, die Schwellenstaaten, werden mächtiger und fordern auch im Währungsfonds ihren Platz ein. Allen voran China, diese zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt inzwischen, das bis jetzt beim Währungsfonds in den Hinternreihen saß. Aus Washington dazu noch einmal Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Die neue IWF-Chefin Christine Lagarde reiste vor ihrer Wahl nach China, um dort für ihre Kandidatur zu werben. Ihre Reise sei ein erster schlauer Schachzug gewesen. Ein zweiter guter Zug war ihr Entscheid, nach ihrer Wahl als neue Exekutivdirektorin den Chinesen Min Shu zu ihrem Stellvertreter zu ernennen, sagt James Vreeland, Professor für internationale Ökonomie an der Georgetown-Universität in Washington.
It's a good move for the West to do these things.
Denn bisher ist China beim Währungsfonds klar untervertreten. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt verfügt über zu wenig Macht und Einfluss. Und das Missverhältnis wird zusehends schlimmer. Denn die wirtschaftliche und politische Macht verschiebt sich immer stärker in Richtung Asien, wie der neue stellvertretende IWF-Chef Min Shu kürzlich betonte.
Asia obviously become more and more important. In the global economy.
Asien würde immer wichtiger in der Weltwirtschaft. Das Wachstumszentrum verschiebe sich vom Westen nach Asien, insbesondere in die aufstrebenden Schwellenländer. Als Stellvertreter von IWF-Chefin Lagarde symbolisiert Min Shu diesen Übergang. Der 59-Jährige hat eine eindrückliche Karriere hingelegt. Berater bei der Weltbank, Professor an amerikanischen und chinesischen Universitäten, wichtige Funktionen bei chinesischen Banken, insbesondere bei der chinesischen Zentralbank, um nur einige seiner Karriereschritte zu nennen.
Jetzt hat es Minshu bis fast an die Spitze gebracht. Und auch China macht vorwärts beim Währungsfonds. Ab 2012 wird das Land auf Platz Nummer 3 vorrücken, hinter den USA und Japan. Damit werde sich China aber nicht zufrieden geben und zusammen mit anderen aufstrebenden Volkswirtschaften mehr Macht einfordern. Die westlichen Länder, die beim Fonds traditionell das Sagen haben, müssten bald Platz machen. Andernfalls könnte sich China vom IWF abwenden, sagt James Vreeland.
If you lose China, you could end up with an IMF that's not very relevant in the world, because China might be able to bail countries out by itself without any cooperation from other countries.
Aber ohne China würde der Fonds viel von seiner Bedeutung verlieren, denn China hätte genug ökonomische Macht, um notfalls im Alleingang Länder zu retten, wenn es denn möchte. Damit gerät die traditionell amerikanisch und europäisch geprägte Washingtoner Institution in die Zwickmühle. Will sie weiterhin die Rolle des global anerkannten Finanzpolizisten spielen, dann müssen die westlichen Länder Macht abgeben an China und an andere aufstrebende Schwellenländer. Aber das werde innenpolitische Probleme verursachen.
Isolationist forces in the United States Congress will not be happy giving more money to an IMF where the US has declining power. And I would imagine similar isolationist forces in Switzerland would not be happy seeing the Swiss contribute to an organization where they used to have a seat at the executive board and were forced to give it away.
Weder in den USA noch in der Schweiz werden isolationistische Kräfte mehr Gelder für den IWF locker machen wollen, wenn sie gleichzeitig an Einfluss verlieren. Deswegen werde die globale Zusammenarbeit wohl zunehmend schwieriger, erwartet Politikspezialist Rieland.
Ironically, as we have more balance of power across these countries, it might be harder to get international institutions.
Zwar sei das Gleichgewicht zwischen den Ländern ausgeglichener geworden, dank Asiens Aufstieg. Ironischerweise werde es damit aber zusehends schwieriger für internationale Institutionen wie beispielsweise den Währungsfonds. Die Zeiten, wo die USA die Hauptgeldgeber waren und dafür die Macht und das Sagen hatten, sind bald endgültig vorbei.
Es blieb ruhig. Nach zwei Wochenenden mit gewalttätigen Ausschreitungen gab es in der Stadt Zürich diesmal keine Krawalle. Dennoch hat mindestens eine illegale Party stattgefunden. Klaus Ammann war für uns dort.
Eine Waldlichtung am Zürichberg, nicht weit vom Luxushotel Dolder Grand. Ein Feuer brennt. In der kleinen Waldhütte bauen Jugendliche die Musikanlage auf. Hinter einem Busch brummt ein Generator. Discolampen beleuchten den Platz. Und dann kommt der Sound. Junge Leute zwischen 16 und 22 tauchen aus dem Dunkeln auf. Gegen Mitternacht sind es über 200, die sich im Rhythmus bewegen.
Es ist billig Alkohol da und die Leute haben einfach Spass. Es geht nicht darum, irgendwie cool zu sein, Frau abzuschleppen oder so. Es geht da um Musik.
Dass solche Partys illegal sind, das sei nicht der Reiz daran, sagt der 20-jährige Informatiklehrling, der heute Abend Musik auflegt.
Es ist nicht der Reiz, etwas zu machen, was verboten ist. Das eigentlich nicht. Es ergibt sich so. Ich finde, für das braucht es auch keine Regeln. Es ist etwas Eigenes unter freiem Himmel, wo man will. Und das beißt sich halt ein bisschen mit dem System.
Die Musik hier ist laut, lauter wohl als erlaubt. Es wird Alkohol verkauft ohne Bewilligung. Etwas außerhalb des Vorgesehenen, außerhalb des bereits Bestehenden zu veranstalten, das ist der Reiz.
Es ist so ein Strukturen aufbrechen, vielleicht einfach etwas machen, was nicht gewöhnlich ist und was das Ganze ein bisschen speziell macht. Und es ist halt nicht, wie wenn man jetzt in einem verschwitzten Hive oder Kaufleute seinen Abend verbringt. Das ist ganz etwas anderes. Es ist, ja...
Die kommerziellen Clubs, aber auch das alternative, organisierte Ausgehangebot langweilt die Jungen hier und es ist ihnen zu teuer. Lose vernetzt organisieren sie immer wieder andere illegale Partys. Vor zwei Wochen war es für einmal eine, nicht unter einer Brücke oder im Wald, sondern mitten in der Stadt, am Bellevue. Sie zog Hunderte an, die Polizei schritt ein, es kam zur Straßenschlacht.
Ja, eigentlich wollte ich nur ein Zeichen setzen, dass wir Jugendliche auch friedlich sein und friedlich feiern können. Mit der Polizei wollte zeigen, wie, dass es eigentlich gar nichts macht, wenn wir einfach mal irgendwo an einem Ort sind und Musik hören und tanzen.
Dass es eskaliert sei, finden alle hier schade. Da hätten andere ihre Party benutzt, um sich mit der Polizei zu schlagen.
Nein, für das haben wir kein Verständnis. Sorry, wenn du so frustriert musst sein.
Die finden das geil, dass sie etwas kaputt machen können, dass sie Aufmerksamkeit erregen und vielleicht reinschlagen. Vielleicht geht es um das. Ich weiß es nicht. Ich bin keiner von denen. Ich kann es nicht sagen.
Gewalttätig sei keiner von ihnen gewesen, betonen alle Anwesenden.
Ja, dann gehst du einfach. Sagst du, ich habe kein Problem. Kannst du ja rein gewinnen.
Gewinnen gegen die Polizei, das wollen die Jugendlichen hier auch gar nicht. Ans Zentral vor einer Woche seien sie gar nicht gegangen, sagen sie. Der Konflikt mit der Polizei sei da voraussehbar gewesen. Die Jugendlichen kritisieren zwar, die Polizei habe schon am Bellevue viel zu früh und zu hart eingegriffen, aber auch sie finden, dass die Polizei Partys wie ihre nicht einfach laufen lassen könne.
Die Polizei macht auch nur ihren Job.
Der Widerspruch bleibt in der kühlen Nachtluft hängen. Klar ist, dass diese jungen Leute keine politische Botschaft haben.
In der Schweiz bist du wohl kaum wegen dem Staat frustriert.
Die ganze Welt geht ja durch ab. Aber wir können ja nichts machen.
Erst am Entstehen sind diese Weltbilder. Illegale Partys sollen aber auf jeden Fall weiterhin Platz haben darin. Nach der Eskalation am Bellevue wollen sich die Anwesenden in Zukunft eher wieder dezentral und im kleineren Rahmen treffen. Sprich mit ein paar Hundert und nicht Tausenden. Daran ändert wohl auch die Tatsache nichts, dass auch diese Nacht wegen 3 Uhr morgens die Polizei vorfährt und die Party beendet. Eine der Organisatoren wird verzeigt, alle Anwesenden spenden ein paar Franken, damit er seine Buße bezahlen können wird. Dann ziehen sie ab.
Das war ein Bericht von Klaus Ammann aus Zürich. Der alte König Abdullah von Saudi-Arabien zeigt sich als Modernisierer. Frauen sollen im ultrakonservativen Reich der fundamentalistischen Moralwächter künftig in der Öffentlichkeit eine Stimme haben, als Mitglieder im sogenannten Schura-Rat und bei den Kommunalwahlen in 4 Jahren sogar das aktive und passive Wahlrecht erhalten. Fredrik Steiger über diesen nach saudischen Maßstäben geradezu spektakulären Schritt.
Die Botschaft des greisen saudischen König Abdullah kam völlig unerwartet. Erstmals, so verkündete der 87-Jährige heute, sollen Frauen politische Rechte erhalten. Er folgt damit einer Empfehlung des beratenden, aber sehr einflussreichen Schura-Rates, der in vielen Fragen progressiver ist als die Gesellschaft. Ja, er geht gar über dessen Vorschlag hinaus. Zwar noch nicht bei den Wahlen kommenden Donnerstag, aber bei den übernächsten 2015 sollen also Saudi-Frauen wählen und gewählt werden können. Bisher reagierte die saudische Regierung einzig mit Geld und Repression auf den arabischen Frühling. Mit zig Milliarden erkaufte sie sich vorläufig Ruhe. Wenn vereinzelt doch demonstriert wurde, ging sie mit Härte dagegen vor. Die nun versprochene politische Gleichberechtigung ist der erste, aber markante positive Schritt. Kein Wunder, dass politisch engagierte Frauen wie Hatun Al-Fasi, Historikerin an der King Saud Universität, begeistert sind.
Having the king now taking this position, it's really, it gives us hope that we are.
Dass der König so entschieden habe, lasse hoffen, dass Frauen endlich wirklich Bürgerinnen des Landes werden könnten, sagte sie im Sender Al Jazeera. Man habe zwar gewusst, dass König Abdullah Frauenanliegen grundsätzlich wohlgesonnen sei, aber bisher habe man stets vergeblich an ihn appelliert, auch entsprechend zu handeln. Von vollständiger, auch gesellschaftlicher Gleichberechtigung kann aber noch nicht die Rede sein, sagte gegenüber der BBC die Frauenrechtlerin Nima Ismail Nawab.
We have a lot of resistance within the society sometimes to certain issues, not just a political matter, it's a society.
Noch gäbe es in der Gesellschaft, vor allem auf dem Land, starke Widerstände. Aber erstmals fühlten sich Frauen nun nicht mehr völlig an den Rand gedrängt. Ob sie bald auch das Recht zum Autofahren erhalten, ist vorläufig offen. Abdullahs Entscheidung zeigt, dass er inzwischen gewillt ist, sich gegenüber der konservativ-wahhabitischen Geistlichkeit und gegen die mächtigen konservativen Kreise in seiner eigenen Familie durchzusetzen. Oder zumindest die zweifellos hinter den Kulissen stattfindende Konfrontation mit ihnen aufzunehmen. Der König selber scheint einzusehen, dass der arabische Frühling auch an seiner Ölmonarchie nicht spurlos vorübergeht.
In gleißendem Kameralicht begann Anfang August in Kairo der Prozess gegen den gestürzten ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak. Inzwischen sind die Live-Übertragungen verboten und die Nachrichten vom Prozessgeschehen spärlich geworden. So wurde gestern auch eine strikte Nachrichtensperre über den Auftritt des Chefs des Militärrats General Tantawi verhängt. Die Anwälte der Opfer äußern zunehmend Unmut über den Prozess, der nun sogar auf Ende Oktober vertagt wurde. Irene Meyer.
Auf diesen Zeugen hatten alle gewartet. General Mohamed Tantawi, Chef des jetzigen Militärrates in Ägypten, langjähriger Vertrauter Mubaraks und während des Aufstandes Verteidigungsminister. Die Aussage dieses Mannes kann über das Schicksal des gestürzten Autokraten entscheiden, denn Tantawi weiß mit Sicherheit, ob Mubarak den Befehl gegeben hat, auf die Demonstranten zu schießen und so für den Tod von über 800 Menschen verantwortlich ist, und er weiß, welche Rolle der damalige Innenminister El-Adli gespielt hat. Gestern war also der Moment, Tantawi erschien vor Gericht, und dann dies. Die meisten Anwälte der Opfer blieben ausgesperrt, berichtet die unabhängige Zeitung Masri Al-Yom. Unter denen, die Einlass fanden, habe lediglich ein Opferanwalt Tantawi eine einzige Frage stellen können. Die Anwälte Mubaraks und El-Adlis dagegen hätten 10 Fragen an den General richten dürfen. Die Anwälte der Opfer wehren sich und haben einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Rifat gestellt. Das Gericht benachteilige die Nebenkläger, sagen sie. Richter Rifat hat jetzt den Prozess überraschend auf Ende Oktober vertagt. Das alles nährt das ohnehin schon vorhandene große Misstrauen vieler Ägypter an der fairen juristischen Aufarbeitung der Verbrechen des Mubarak-Regimes. Dass die Zeugen nicht in der Öffentlichkeit aussagen, auch zu ihrem Schutz, verstehen die meisten. Aber sie verlangen Gerechtigkeit, auch hinter verschlossenen Türen. Die Vorgänge um Tantawis Aussage lassen sie daran zweifeln. Umso mehr, als es neben dem Mubarak-Prozess noch andere beunruhigende Nachrichten gibt, und zwar vom Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder des Bloggers und Aktivisten Khalid Said. Das zuständige Gericht in Alexandria verhängte eine Nachrichtensperre. Dort sind 2 Zivilpolizisten angeklagt, Said im Juni letzten Jahres vor einem Internetcafé zu Tode geprügelt zu haben. Khalid Said wurde zur Symbolfigur der ägyptischen Demokratiebewegung. Und dann ist da auch noch Michael Nabil Sanad. Er liegt im Spitaltrakt eines Gefängnisses in Kairo im Hungerstreik. Der junge Blogger wurde im April, also nach dem Aufstand, zu 3 Jahren Haft verurteilt, weil er das Militärregime von Tantawi in seinem Blog kritisiert hatte. Das Urteil löste weiterum Empörung aus. Vor allem angesichts der Tatsache, dass Polizisten, die mutmaßlich Demonstranten erschossen hatten, nicht vor den Richter kommen. Im Fall des Bloggers Sanad findet das Berufungsverfahren am 4. Oktober statt. Dann wäre der Aktivist, der im Januar und Februar mit Millionen anderer für Demokratie und Meinungsfreiheit demonstriert hatte, 42 Tage im Hungerstreik.
Nahost-Korrespondentin Irene Meyer berichtete. Das war das Echo der Zeit vom Sonntag. Morgen können Sie uns übrigens auch zuschauen. Wir senden live vom Bundesplatz hier in Bern in einer Sondersendung zu den Wahlen unter dem Titel «Wir und die anderen, die Schweiz in der Welt» ab 18 Uhr, wie üblich. Verantwortlich heute war Marcel Jecke und für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.